Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Marell und Alexander Lorz.
Ein herzliches Hallo.
Ja, willkommen zurück zu unserem gewohnten Podcast, jetzt die 101. Folge. Das letzte Mal hatten wir die 100. Folge, aber ihr seht, wir machen ungebrochen weiter. Und auch diese 101. Folge ist eine besondere aus verschiedenen Gründen. Fangen wir doch mal mit den Äußerlichkeiten an. Wir sehen anders aus.
Das Cover sieht etwas anders aus.
Das Cover, ja.
Bei uns ist nicht mehr so viel Hoffnung.
Gut, es verändert sich so im Laufe der Jahre auch, aber wir hoffen, das Cover verändert sich zum Besseren.
Da haben wir jetzt einfach gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, um ein etwas moderneres Outfit nach etwas mehr als 4 Jahren, dem Cover zu geben. Und bei der Gelegenheit an einer Stelle, die Stimme von mir ist jetzt die gleiche, der Mensch ist auch die gleiche, aber der Name ist ein anderer.
Ja, das musst du jetzt natürlich auch noch erklären. Also wir sehen nicht nur anders aus, wir heißen jetzt auch noch anders. Jedenfalls die Hälfte von uns.
Ja, jetzt trägt der Podcast, was mich angeht, einfach meinen Autorinnennamen. Aber ansonsten ändert sich nichts.
Ja, also deinen Künstlernamen, könnte man sagen.
Ne? Ja, das finde ich immer, so nennt man das wohl.
Ja, ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung im Ausweis. Ja.
Also den Namen gibt es schon mal und alles andere kommt langsam in die Welt und in die Sichtbarkeit. Aber für den Podcast hier ist es einfach nur eine Erklärung, wem es aufgefallen ist, hier, was ist das denn jetzt? Hat der Alexander hat eine neue Podcasterin und die hat sich nicht mal verabschiedet bei der 100. Folge.
Und dann sieht sie auch noch aus wie die alte.
Ja.
Merkwürdig.
Genau. Okay, und dann lass mich die Gelegenheit nutzen. Herzlichen Glückwunsch. Heute ist was Neues passiert.
Ja, in der Tat. Ich habe sozusagen noch eine Aufgabe, noch ein Mandat dazu bekommen, das mit dem Amt als hessischer Finanzminister ja schon irgendwie verknüpft ist, das eine ganz großartige neue Aufgabe ist, aber mit Sicherheit auch noch eine Menge zusätzlicher Arbeit. Ich darf seit heute Mittag, jetzt müssen wir natürlich noch offenlegen, dass der Podcast am 12. Mai aufgenommen worden ist, ich darf seit heute Mittag den Aufsichtsrat der Fraport vorsitzen, also des Frankfurter Flughafens.
Weil du noch nicht genug zu tun hast? Aber genau. Gleichzeitig ist das natürlich,
wie das bei Finanzministern so ist.
Aber eine mega spannende Aufgabe, auf die du dich sehr freust.
Eine super spannende Aufgabe. Ich fand ehrlich gesagt Luftverkehr schon immer faszinierend. Ich bin ja auch nicht in Sichtweite, aber ja nicht weit weg vom Frankfurter Flughafen aufgewachsen. Er prägt diese Region. Ich bin natürlich auch mit ihm groß geworden und deswegen, das ist fast so die Erfüllung eines Kindheitstraums, also wenn man davon absieht, dass man als Kind jetzt nicht davon träumt, irgendwo Aufsichtsrat zu werden, aber sich jedenfalls mal mit diesem Flughafen näher auseinandersetzen zu dürfen, mal hinter die Kulissen auch schauen zu dürfen, das ist eine tolle Sache.
Wir versprechen damit jetzt auch schon, dass wir sehr bald auch zu dem Thema dann einfach eine Folge machen, damit wir unsere Hörer da mitnehmen. Und es ist ein neues Feld, wo ich auch dann über dich und durch dich wieder etwas lerne, wovon ich wenig bis gar nichts verstehe. Und das ist fast schon die perfekte Überleitung zu heute.
Ja, fast. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, also wir reden natürlich da nicht über mich, sondern wir reden über Politik. Das heißt, wir reden auch über Deutschland, über Hessen, Frankfurt als Luftverkehrsstandort, was das für politische Herausforderungen darstellt. Im Moment ist ja auch gerade die Rücknahme der letzten Erhöhung der Luftverkehrssteuer in der Debatte. Der Ministerpräsident hat dazu gesprochen im Bundesrat. Ich werde vielleicht auch noch dazu sprechen, aber da gibt es noch viele andere Themen in dem Bereich. Da machen wir eine eigene Folge draus, aber nicht heute.
Heute machen wir was anderes.
Heute machen wir etwas, was dem Finanzminister noch unmittelbar näher liegt, nämlich die Frage, was ist das eigentlich auch nicht nur Finanz, sondern vor allem auch Geld- und Währungspolitik? Und wenn wir in Deutschland von Währungspolitik reden, dann reden wir natürlich von der Währung, die wir haben, von der europäischen Gemeinschaftswährung, dem Euro. Und den Euro stabil zu halten, das ist auch eine Anforderung, eine Herausforderung. Und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Und ich freue mich total, dass er eingewilligt hat, diesen Podcast mit uns zu machen. Denn er stand für Jahre wie kein anderer für diesen Gedanken der Stabilität des Euro. Er hat sich hauptberuflich damit beschäftigt und ich hatte die Freude und die Ehre, ihm dafür vor wenigen Wochen auch das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Und bei der Gelegenheit habe ich gedacht, jetzt verhafte ich ihn gleich für unseren Podcast, weil das Thema einfach so spannend ist. Wen haben wir hier? Wir haben natürlich einen Doktor der Wirtschaftswissenschaften, also jemanden, der das sozusagen von der Pike auf gelernt und studiert hat, der im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet hat, im Auswärtigen Dienst, im Bundeskanzleramt, immer in diesem Bereich internationale Geld-, Währungs- und Finanzfragen. Er war, was man landläufig einen Sherpa nennt, bei den großen G7, G8 Wirtschaftsgipfeln. Und dann irgendwann ist er von der unmittelbaren Politik weggegangen zur Notenbank. Er war Vizepräsident der Bundesbank und ist von dort dann zur Europäischen Zentralbank gewechselt. Da war er Chefvolkswirt für insgesamt 5 Jahre und hat sich den Spitznamen Mr. Euro erworben, weil er eben für diese Frage Stabilität des Euro gerade in der Anfangsphase des Euro in besonderer Weise eingestanden hat mit seinem Namen. Und dieser Name ist, herzlich willkommen, Professor Jürgen Stark.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen.
Ja, und es ist sehr schön, dass wir uns heute mit Ihnen unterhalten dürfen. Und ich habe Ihnen gesagt, natürlich ist das, wenn man also wie gesagt Mr. Euro zu Gast hat, ist das natürlich die erste Frage. Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum haben Sie sich so dafür eingesetzt, dass der Euro, es gab ja lange Debatten um die Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung, dass der Euro wirklich stabil gehalten werden muss?
Eine stabile Währung ist ein Wert an sich. Eine stabile Währung entsteht nicht automatisch, sondern dafür muss man arbeiten. Und dafür braucht man auch eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Warum brauchen wir überhaupt Preisstabilität? Warum brauchen wir eine stabile Währung? Es gibt eine interessante und wirklich tragfähige ökonomische Erklärung, nämlich, dass durch stabile Preise oder ein stabiles Preisniveau wichtige Signale in die Gesellschaft gehen und wichtige Signale natürlich auch in die Wirtschaft. Denn stabile Preise, ein stabiles Preisniveau erleichtert die Kalkulation von Aufträgen, gibt also mehr Sicherheit. Man weiß, in welchem Rahmen man sich bewegt. Wir haben es ja vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der Pandemie erlebt, dass bestimmte Preise nach oben geschossen sind. Im Augenblick erleben wir das auch wiederum in bestimmten Segmenten. Und das erschwert die Kalkulation für die Unternehmen bei der Unterbreitung von Angeboten zum Beispiel. Aber jeder Bürger und jede Bürgerin spürt auch eine höhere Inflationsrate in ihrem Portemonnaie. Dass es eine Geldentwertung gibt, dass die Kaufkraft der Währung schwindet mit einer höheren Inflation. Das heißt, ich kann mir nicht mehr so viel leisten, weil die Löhne möglicherweise nicht mithalten. Und ich muss dann genau darauf achten, für welche Zwecke ich meine Ersparnisse oder mein Einkommen ausgebe. Also eine wichtige Signalfunktion für die Beschäftigten, wichtige Signalfunktion für die privaten Haushalte, für die Unternehmen, die auf stabile Rahmenbedingungen hoffen, in denen sie kalkulieren können. Das gilt für Haushalte und gilt für Unternehmen. Nun ist es so, dass wir mit der Einführung des Euro darauf geachtet haben, die deutsche Delegation, die das verhandelt hat in Brüssel, darauf geachtet hat, dass wenn wir eine europäische Währung bekommen, damals war der Name noch nicht klar, dass es mal der Euro sein wird, dass die Bedingungen genauso sein müssen, wie sie für die D-Mark gegolten haben. Die D-Mark, die 1948 eingeführt wurde im Zuge der Währungsreform, die Bestand hatte bis 1999, sie war die stabilste Währung in Europa. Und aus dieser Stabilität heraus ist ein Stück unseres Wohlstandes mit entstanden. Während in anderen Ländern mit hohen Inflationsraten die Einkommen erodierten, also sie mehr oder weniger sich verflüchtigten, immer noch höhere Inflationsraten generiert haben, hatten wir im Vergleich zu den anderen Ländern in Europa stabile Verhältnisse. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, auch gesellschaftspolitisch betrachtet, dass durch höhere Inflation in erster Linie diejenigen leiden, wie unter einer höheren Steuer, also eine Inflationsrate wirkt da wie eine Steuer, diejenigen leiden, die geringe Einkommen haben oder die arbeitslos sind. Also im Grunde genommen die sozial Schwächsten werden am stärksten bestraft dadurch. Und insoweit hat eine stabile Währung, ein stabiles Preisniveau auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion.
Woran kann ich erkennen, dass eine Regierung oder wer ansonsten weiß, was sie da tut und professionell und kompetent dafür sorgt, dass es stabil bleibt?
Dafür haben wir Zentralbanken. Dafür haben wir Zentralbanken, die unabhängig gestellt sind von politischem Einfluss. Das ist die Unabhängigkeit der EZB. Es war die Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank. Wir haben Unabhängigkeit der Zentralbanken als globales Phänomen, als globale Errungenschaft etwa seit Mitte der 90er Jahre, der 1990er Jahre. Bis dahin hatten wir im Grunde genommen nur zwei Zentralbanken oder Notenbanken, die politisch unabhängig waren. Zwei weltweit. Das eine war die Schweizer Nationalbank und das andere war die Deutsche Bundesbank. Wir haben auch die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, die auch unabhängig gestellt ist, aber nicht in dem Grad unabhängig von politischem Einfluss, wie das im Falle Deutschlands und im Falle der Schweiz gegeben war. Denn die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank, ist unabhängig im Rahmen der Administration. Also niemand aus der Administration, aus dem Regierungsapparat der Vereinigten Staaten darf der Federal Reserve Vorschriften machen, wie sie ihre Geldpolitik gestalten soll. Geldpolitik beeinflusst das Preisniveau, Geldpolitik beeinflusst letztlich auch die Zinsen. Die Zentralbank setzt die Zinssätze fest, über die dann entschieden wird, inwieweit Investitionen getätigt werden können oder getätigt werden und so weiter. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Unabhängig von der Politik, warum? Man hat dies ganz bewusst aus dem politischen Prozess herausgenommen. Früher waren Zentralbanken bis in die 90er Jahre hinein, das war in Frankreich der Fall, in Spanien, in anderen Ländern, sie waren abhängig von der Regierung. Das heißt, die jeweiligen Finanzminister, und das gilt nicht mehr für Hessen, das galt auch nie für die Bundes
in dem Sinn.
Ja, die Landeszentralbank in Hessen hatte schon eine führende Funktion vom Zeitpunkt der Währungsreform 1948 als Teil der Bank Deutscher Länder bis zur Schaffung der Deutschen Bundesbank. Also da hat es schon eine bedeutende Rolle. Aber es ist nie so weit gekommen, dass nun der Finanzminister oder die Finanzminister die Zinssätze festgelegt haben und die Zentralbank hatte nur für die Durchführung dieser Politik zu sorgen. Das war bis Anfang der 90er Jahre in vielen europäischen Ländern der Fall.
Jetzt erleben wir im Moment gerade vor allem in den Vereinigten Staaten, dass, ich sag's mal so, diese Unabhängigkeit angeknabbert wird, weil manche Politiker der Ansicht sind, sie könnten das besser als die Zentralbanker bestimmen, was für eine Höhe Zinssätze haben sollten. Und natürlich liegt dahinter immer so eine Erzählung, die so geht, naja, also wenn wir niedrigere Zinssätze haben, dann kurbeln wir doch das Wachstum an, dann kann sich die Wirtschaft entfalten. Höhere Zinssätze würgen die Wirtschaft im Zweifel ab oder jedenfalls bieten sie die Gefahr. Was ist falsch an diesem scheinbar so einfachen Narrativ?
Wir sehen im Augenblick tatsächlich eine Gefährdung der Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank durch die Trump-Administration. Und die Gefahr besteht, dass dies ausstrahlt auf andere Regionen der Welt. Das ist der entscheidende Punkt im Grunde genommen. Immerhin sind ja auch diejenigen, die entscheiden über die Zinsen, nämlich die Zentralbankgouverneure oder die Zentralbankausschüsse, die also die Zinssätze festsetzen, Sie entscheiden unabhängig von der Politik, ich habe das ja gerade dargelegt, weil der Orientierungshorizont ein anderer ist als der Politik. Die Politik denkt kurzfristig, maximal bis zum nächsten Wahltermin, also maximal in Deutschland oder Europa 4 bis 5 Jahre, auch in den Vereinigten Staaten relativ kurzfristig ausgerichtet. Und die Politik neigt dazu, Wahlgeschenke zu verteilen. Und Wahlgeschenke auch in dem Sinne, dass man niedrige Zinsen verordnet, damit die Häuslebauer günstige Darlehen haben können, zinsgünstige Darlehen haben können. Nur das kann zur Überhitzung führen. Das heißt zur Überhitzung, dass zu viel Impulse gegeben werden für die Volkswirtschaft, dass auf der anderen Seite dieser Impulse nicht die notwendigen Mengen bereitgestellt werden können, sondern dies führt zur Teuerung. Es führt also zur Inflation. Und deshalb muss dem entgegengewirkt werden. Wir haben jetzt in den Vereinigten Staaten die interessante Konstellation, dass Herr Trump einen willfährigen, sage ich einmal, Kandidaten präsentiert hat für das Amt des Chairman des zuständigen Komitees, des zuständigen Ausschusses bei der Federal Reserve. Ich kenne den Kandidaten, der also jetzt in einigen Tagen das Amt übernehmen wird, persönlich. Nicht unbedingt sehr gut, aber ich kenne ihn persönlich. Und ich bin der Meinung, das, was erwartet wird von ihm, von Herrn Trump und seiner Administration, wird so nicht laufen. Er ist ein überzeugter Geldpolitiker. Er weiß, er kennt die Grenzen der Geldpolitik, also das, was die Zentralbank tun kann. Und er weiß genau auch, was eine Zentralbank tun muss, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn zum Beispiel jetzt die Zinsen weiter gesenkt werden, gleichzeitig der Staat massiv sich verschuldet, also man sagt dann makroökonomisch alle Schrauben gelockert sind,
alle Ventile aufgedreht sind,
dann führt dies automatisch zu Instabilitäten, zu einer instabilen Volkswirtschaft. Und am Ende muss es ein Bremsen dieser Entwicklung geben. Und das kann zum Teil eine scharfe Bremsung sein, also mit einer massiven Erhöhung der Zinsen. Das sollte man vermeiden. Deshalb muss man rechtzeitig gegenwirken.
Lassen Sie uns doch mal einen Blick in den Werkzeugkasten eines Zentralbankers werfen. Sie haben ja lange genug sozusagen selbst das Werkzeug in der Hand gehabt. Wie macht man das eigentlich in so einer Notenbank? Also wie kriegt man raus, was der passende Zinssatz ist? Ich meine, irgendwie ein bisschen Inflation ist ja doch immer dabei. Die EZB sagt das sogar ganz offiziell, 2% Inflation, das wäre eigentlich so das Ziel. Erstens mal, warum wählt man ein solches Ziel und wie kalibriert man sozusagen dann die Instrumente, die man hat, um das zu erreichen?
Das ist eine sehr gute Frage, die geht nun wirklich in die Tiefe. Ich kann nicht die gesamten Funktionen der Zentralbanken jetzt durchdeklinieren, aber entscheidender Punkt, zum Beispiel Europäische Zentralbank hat 150 bis 180 Top-Ökonomen, Volkswirte, die alle Informationen sammeln, die notwendig sind, um Entscheidungen vorzubereiten. Also, was wird erwartet bei der Wirtschaftsentwicklung? Wie wird das wirtschaftliche Wachstum sein? Wie verhält es sich mit der Arbeitslosigkeit und mit der Beschäftigung? Wie sind die Importpreise? Wie sind die Exportpreise? All diese Dinge, die werden zusammengesammelt. Einiges davon geht in bestimmte Modelle, obwohl ich persönlich ein Skeptiker bin, was Modelle angeht, makroökonomische Modelle, die nie die Realität vollkommen abbilden können. Also auf jeden Fall eine Menge von Daten, eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen oder ökonometrischen Modellen, in die die Daten eingegeben werden. Und dann sucht man die Ergebnisse da herauszufiltern und was im Grunde genommen wie die Erwartungen sind, was die Inflationsentwicklung angeht über die nächsten 3 bis 4 Jahre maximal. 2 Jahre eine Projektion zu machen, das ist schon sehr anspruchsvoll. Wenn man darüber hinausgeht, wird das sehr ungenau und problematisch. Also man hat eine Fülle von Daten, Aber es gibt eine interessante Diskussion auch unter den Zentralbankern. Was ist das nun? Ist das reine Mathematik, die da zur Anwendung kommt? Oder geht es auch darum, dass Geldpolitik ein Stück Kunst ist? Etwas, was im Grunde genommen ja langjährige Erfahrung angeht, ein tiefes Verständnis, wie eine Volkswirtschaft funktioniert, wenn man an dieser Stellschraube dreht, wenn man an der anderen Stellschraube dreht, wie entwickelt sich das für das Wachstum, für die Inflation und so weiter. Mit all diesem Datensatz, und das ist ja eine fortlaufende Entwicklung, man hat dann Sitzungen des EZB-Rates und vor der Sitzung kumuliert das dann in bestimmten Festlegungen. Wir haben diese Situation, das erfordert ein Beibehalten der Zinsen, keine Erhöhung, keine Senkung. Also man hat immer drei Möglichkeiten, beibehalten, erhöhen oder senken. Dann kommt es auf den Zeitpunkt an, schon jetzt oder vielleicht später. Beim letzten EZB-Rat-Treffen kam man zu dem Ergebnis, wir entscheiden noch nicht heute, sondern machen das in der Zukunft datenabhängig. Wir entscheiden dann im Juni und werden dann wahrscheinlich im Juni entscheiden. Wenn man so weit ist, dann fragt man sich natürlich, warum kann man das nicht jetzt schon entscheiden? Also man will noch mal 4 bis 6 Wochen Zeit haben, um Daten zu sammeln, ob vielleicht dann die Unsicherheiten etwas geringer geworden sind, neue Daten sich ergeben und so weiter. Aufgrund dieser Analysen, dieser umfassenden Analysen, also das eine ist die ökonomische Analyse und das andere ist die monetäre Analyse. Da schaut man, wie die Geldmenge sich entwickelt, wie die Kreditentwicklung läuft, ob da eine Steigerung ist, welche Zinsen mittlerweile am Markt verlangt werden für bestimmte Investitionen. Hat man sich abgekoppelt von anderen Ländern oder anderen Regionen? Das wird also auch im Kontext der Wechselkursentwicklung getaktet, analysiert. Man kommt dann zu einem Ergebnis und verkündet das und dann läuft die nächste Runde für die nächste Sitzung. Der entscheidende Punkt dabei ist, bei all den Daten, ich habe es angedeutet, der entscheidende Punkt ist ein ausgeprägtes Analysevermögen und Urteilsvermögen derjenigen zu haben, die nun darüber zu entscheiden haben. Und
doch so ein bisschen Bauchgefühl dabei.
Erfahrung, sage ich. Erfahrung, sage ich.
Aus Erfahrung gespeistes Bauchgefühl.
Ich will das nicht ganz leugnen. Das mag bei den einen mehr oder weniger, je nachdem, wie korpulent die sind, mag das eine Rolle spielen. Ich habe mich immer auf die Daten verlassen. Also das ist ein schwieriger Prozess. Ich muss sagen, die EZB hat insgesamt gesehen, seit der Gründung im Jahre 1999 und seit der Übernahme der geldpolitischen Verantwortung für die gemeinschaftliche Währung, für den Euro, insgesamt eine gute Performance gezeigt, gute Ergebnisse erzielt mit einer Inflationsrate, die nahe bei dem ist, was sie als Ziel gesetzt hat, nämlich die 2%. Wobei ich persönlich 2% für zu hoch empfinde. Denn auch wenn sie nur 2% Inflation pro Jahr haben, führt das über 10 bis 15 Jahre zu einem massiven Kaufkraftverlust. Das darf man nicht vergessen. Ich bin näher bei 0%. Warum nimmt man nicht 0%? Man nimmt nicht 0%, weil es in der Messung der Inflationsrate Fehlermöglichkeiten gibt. Man kann nicht alles klar erfassen. Und vielleicht gibt es da auch eine Tendenz, die Inflation zu unterschätzen oder zu überschätzen. Also es gibt einen Fehlerbereich. Und deshalb hat man gesagt 2%. Damit sind wir relativ weit von den 0% weg. Denn es geht auch darum, nicht nur Inflation zu vermeiden, sondern Deflation. Deflation heißt rückläufige Preise. Aber man muss unterscheiden zwischen einer bösartigen Deflation und einer gutartigen Deflation. Eine bösartige Deflation ist eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale. Die Preise sinken immer mehr und weil die Preise sinken, warten Investoren ab und warten private Haushalte ab, dass vielleicht die Preise noch weiter zurückgehen. Sie halten sich zurück und verschärfen damit die wirtschaftliche Lage. Das heißt, das wirtschaftliche Wachstum bricht ein, es kann zu einer Rezession führen und letztlich zu höherer Arbeitslosigkeit. Also man braucht, so sagen viele, ich meine 2% sind zu hoch, ich könnte auch mit 1% gut leben. Die Gefahr von Deflation ist relativ gering. Wir hatten 2014 diese Diskussion. Damals war Herr Draghi der Präsident und er hat dieses Thema Deflation, das Risiko der Deflation genutzt, um alle Schleusen zu öffnen, die EZB zur Verfügung hatte. Aber es war eine übertriebene Furcht. Es gab nie die Gefahr einer bösartigen Deflation mit einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale bei Preisen, bei der Produktion und mit steigender Arbeitslosigkeit. Das war einer der Fehler, die gemacht worden sind. Und ein anderer Fehler, der gemacht worden ist von der EZB, war im Jahr 2021/22, als die Energiepreise stark angestiegen sind, die Inflation deutlich über 2% hinausgegangen ist und dann plötzlich bei 10% lag, dann merkt es jeder in seinem Geldbeutel. Die EZB hat das verkannt, gedacht, das ist eine kurzfristige Episode, wir schauen da durch, was man normalerweise machen soll, wenn es einen solchen Schock gibt. Aber es war erkennbar, dass dies möglicherweise doch eine längerfristige Phase ist mit höherer Inflation und sie hat zu spät gehandelt und musste dann fast eine Vollbremsung vornehmen. Also, die Zentralbanken sind nicht frei von Fehlern. Die ersten 10, 12, 15 Jahre, möchte ich sagen, waren einigermaßen frei von Fehlern, aber nachher wurden diese Fehler doch begangen. Das muss man nennen, obwohl die Tendenz besteht, nicht mehr zurückzublicken, sondern immer nach vorne, was auch politisch immer ein guter Rat ist. Vergangenheit ist Vergangenheit, aber man sollte aus der Vergangenheit lernen.
Aber es ist vielleicht auch schwieriger geworden für die Zentralbanken im Moment durchzusteuern angesichts der wirtschaftlichen Krisen, der exogenen Schocks, die wir von überall her bekommen. Also wenn Sie heute nochmal Verantwortung für die Geldpolitik unmittelbar übernehmen müssten, würden Sie sagen, oh, das ist eine schwierigere Aufgabe, als wir sie damals vor 10 oder 15 Jahren hatten? Oder ist das eigentlich mehr oder weniger immer die gleiche Anforderung an die Geldpolitik?
Es kommt darauf an, was die Geldpolitik bewegen will. Die Geldpolitik ist oder die Zentralbanken sind unabhängig, nur wenn es darum geht, Preisstabilität mittelfristig zu sichern. Alles bei allen anderen Aufgaben, die sie zusätzlich übernommen haben, teilweise übernehmen mussten, weil dies politisch so gewollt war, teilweise haben sie Aufgaben angezogen, für die sie eigentlich gar nicht bestimmt sind. Ja, und sie haben dafür auch sehr viel Ressourcen eingesetzt, das muss man auch dazu sagen. Aber das Primat der Preisstabilität, das können Sie in der Freiburger Schule, Ordoliberalismus, können Sie das überall nachlesen. Primat der Preisstabilität. Preisstabilität ist das zentrale Element einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. Mit unverzerrten Preisen durch Inflation. Unverzerrtes Wirtschaftswachstum, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das ist der zentrale Punkt. Das ist die Kernaufgabe der Zentralbank. Darauf hat sie sich zu konzentrieren und auf sonst nichts. Wie gesagt, es ist anderes dazugekommen. Die EZB zum Beispiel ist auch zuständig für die Bankenaufsicht. Das ist auch in den europäischen Verträgen grundsätzlich mal als Möglichkeit so vorgesehen gewesen. Man hat dann ihr diese Aufgabe übertragen, 2014, glaube ich, war das. Und sie ist auch mit zuständig für Finanzstabilität. Das heißt, für die Solidität und die Stabilität an den Finanzmärkten. Das kann sie natürlich nicht alleine. Also dazu hat sie im Grunde genommen gar nicht die Instrumente, sondern das ist Sache auch der Regierungen. Das ist auch Sache internationaler Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds die hier zusammenwirken müssen, um Finanzstabilität, das heißt Übertreibungen zu vermeiden oder Übertreibungen an den Finanzmärkten rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Da gibt es einige Instrumente, ja, das ist völlig klar, aber das ist so eine Schnittstelle, möchte ich sagen, zwischen Politik und Zentralbankausrichtung, die nicht ganz klar abgrenzbar ist. Kann aber auch in Konflikt geraten mit dem prioritären Ziel, Preisstabilität zu sichern. Und das muss dann entschieden werden, politisch entschieden werden, wie die Zentralbank damit umgeht.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht mal einen Blick auf die andere Seite der Gleichung werfen, also auf die politische Seite. Sie haben ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, über die Grenzen der Geldpolitik. Eben gerade klang das auch wieder an, dass natürlich gerade die Fokussierung auf das Ziel der Preisstabilität, im Prinzip dann die Handhabung des Zinsinstruments, was ja eigentlich das zentrale Instrument ist, was die Zentralbank hat, dass das aber in bestimmten Situationen nicht ausreichen kann, sondern dass sozusagen das politische Umfeld auch stimmen muss, damit man stabiles Geld behält. Mögen Sie uns das noch ein wenig näher beschreiben?
Sehr gerne. Sie haben zu Recht gesagt, dass das Zinsinstrument das zentrale Instrument der Zentralbanken ist. Das folgt einem einfachen Grundsatz: habe ich ein Ziel und dafür habe ich dann auch ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Dinbergen lässt grüßen. Das hat sich insoweit geändert, als die Zentralbanken ihren Instrumentenkasten erweitert haben. Im Zusammenhang mit der Staatsfinanzkrise 2009 folgende, beginnend mit Griechenland und gefolgt von anderen Ländern, Staatsfinanzkrise im Euroraum und die Frage, inwieweit nun von der Politik erwartet wird, dass die Zentralbank hier einsteigt. Das ist im Grunde genommen der Kernpunkt gewesen, wo es eine Abweichung der EZB gegeben hat von der traditionellen Linie der Bundesbank, die ja zunächst mal weiterverfolgt wurde. Dass plötzlich in diesem Gebilde, was wir nun Europäische Wirtschafts- und Währungsunion nennen, es Länder gegeben hat, die sich als unsolide und instabil erwiesen haben, die ihre öffentlichen Haushalte nicht in Ordnung bringen konnten, die abgestraft worden sind von den Finanzmärkten, indem sie plötzlich abgeschnitten waren oder drohten, abgeschnitten zu werden von der Finanzierung über die Finanzmärkte. Also die drohende Insolvenz mit möglichen Konsequenzen für den gesamten Euro-Währungsraum. Und dann kam der Druck von Seiten der Politik auf die Zentralbank, etwas zu tun. Nachdem die Politik auch entschieden hatte, wir tun etwas, was im Maastricht-Vertrag gar nicht vorgesehen war. Man hat gegen den Maastricht-Vertrag verstoßen, indem man hat ihn umgangen und hat neue europäische Regeln festgesetzt oder neue europäische Institutionen geschaffen, mit denen bestimmte Länder finanziell herausgepaukt werden konnten. Und dann hat man von der EZB erwartet, dass sie auch ihren Beitrag leistet. Und die EZB hat Staatsanleihen gekauft. Sie hat Staatsanleihen gekauft, um Griechenland zu retten, um Portugal zu retten, um Irland zu retten und teilweise auch Spanien. Das war aus meiner Sicht ein Tabubruch und das war eine Aufgabe, die so oder ein Instrument mit dem Kauf von Staatspapieren, das so von der EZB nicht vorgesehen war und sie wurde dazu gezwungen, das zu tun.
Warum ist das so schlimm, wenn eine Zentralbank Staatsanleihen kauft?
Wenn eine Zentralbank kauft Staatsanleihen, ist die Frage, zu welchem Zweck sie welche kauft. Eine Zentralbank ist auch angewiesen auf Staatsanleihen, weil sie die Staatsanleihen nutzt als Sicherheiten, die Banken der Zentralbank geben müssen, damit die Banken Liquidität von der Zentralbank bekommen. Also die Sicherheiten. Es wird Liquidität in den Markt gegeben, Liquidität in die Volkswirtschaften gegeben, aber dafür verlangt die Zentralbank Sicherheiten. Und jetzt haben wir das Problem, dass ein Land insolvent ist. Eigentlich hätte dafür ein ganz anderes Instrument gezogen werden müssen, nämlich eine Umschuldung der hohen Schulden der einzelnen Länder. Aber indem die Zentralbank die Anleihen, Staatsanleihen ankauft, wirkt sie natürlich in den Markt hinein und gibt falsche Signale, inwieweit das Land wirklich insolvent ist oder zahlungsunfähig. Ja, wird künstlich am Leben gehalten, nur mit Hilfe der Zentralbank. Es ist klar, es gab solche Regelungen in der Vergangenheit, aber man hat mit diesem Instrument, das man monetäre Finanzierung nennt, also das heißt, die Zentralbank kauft Anleihen und beteiligt sich an der Finanzierung des Staates. Und das ist nach dem Maastricht-Vertrag verboten. Das ist das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Also die Zentralbank darf das nicht. Aber man hat dies nun anders dargestellt. Man hat eine andere Begründung geliefert. Man hat gesagt, wir betreiben gar keine monetäre Staatsfinanzierung, sondern wir müssen dafür sorgen, dass unsere geldpolitischen Impulse über die Zinspolitik tatsächlich auch in den Regionen, also in den Mitgliedstaaten des Euroraums ankommt. Man nennt das, dass der Transmissionsmechanismus, also der Übertragungsmechanismus der Geldpolitik in den Markt hinein gestört war. Und deshalb musste man dieses Marktsegment nun besonders liquide machen. Das war also die Begründung. Ich habe dieser Begründung sehr distanziert gegenübergestanden. Für mich war das monetäre Staatsfinanzierung.
Ich frage trotzdem nochmal zurück, weil ich glaube, das ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig zu verstehen. Warum ist monetäre Staatsfinanzierung von übel? Was sind im Extremfall die Konsequenzen,
Inflation,
wenn man das betreibt? Auch das führt zur Inflation.
Weil zusätzliche Liquidität geschaffen wird. Zusätzliche Liquidität wird in den Markt gegeben oder in die Volkswirtschaften gegeben. Zusätzliche Liquidität, die auf der anderen Seite, wenn es um Nachfrage nach Gütern geht oder in die Produktion oder bei Dienstleistungen, nicht die notwendigen Kapazitäten vorhanden sind, um diese Liquidität aufzunehmen. Das heißt, es führt insgesamt zu einer höheren Inflation.
Du sagtest gerade, das ist wichtig für unsere Hörer, das zu verstehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wow, wenn in so einer EZB 150 bis 180 Top-Leute sitzen und auch da nichts anderes tun, als diese Daten zu analysieren, dann es zu solchen Situationen kommt, wir entscheiden doch lieber in 4 oder 6 Wochen, weil dann haben wir noch mehr Daten, dann ist das für mich ein Bild so komplex, so hochspezialisiert, kann ich ja gar nicht verstehen. Meine Frage ist, was müsste jemand, der normaler Bürger, normale Bürgerin ist, da verstehen? Warum ist das so wichtig? Und wie weit müsste ich mich oder müsste man sich als Bürger, als Bürgerin damit beschäftigen? Warum, um was verstehen zu können?
Das liegt vielleicht an mir.
An Ihnen persönlich?
Das liegt vielleicht an mir, dass ich nicht in der Lage bin, das so zu erklären, dass sie das verstehen. Oder dass sie die Bürger das verstehen. Also das ist normalerweise versuche ich, wenig Fachtermini zu verwenden. Mit monetärer Staatsfinanzierung bin ich schon ein Stück weit gegangen.
Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt.
Ja. Ja. Der Punkt ist der. Die Frage ist, inwieweit hat die Öffentlichkeit Vertrauen in eine Institution, die geschaffen wurde, um das Preisniveau stabil zu halten. Das heißt natürlich nicht, dass nun eine Inflationsrate, sage ich mal, von 2,1% oder 2,2% ein Riesenproblem darstellt und man muss sofort gegensteuern. Das, was die Zentralbank macht, was die EZB tut mit ihren Entscheidungen, wirkt ja nicht sozusagen von dem Zeitpunkt an, in dem entschieden wird, sondern die Wirkungen kommen zeitlich verzögert, nach anderthalb Jahren bis zwei Jahren. Also wenn ich heute entscheide, und deshalb auch das Zögern der EZB am aktuellen Rand jetzt, wir warten noch auf die Daten bis Juni, dann muss ich nur sagen, ja, was wissen wir dann? Die Unsicherheit wird nicht weg sein, aber okay, ich verstehe es, dass jetzt nicht unbedingt sofort entschieden werden muss. Aber wenn wir im Juni entschieden wird, dann wirkt das auch erst durch in anderthalb bis zwei Jahren. Und sind wir in anderthalb bis zwei Jahren dann vielleicht in einer anderen Situation, das heißt, dass dann die Inflation in sich zusammengebrochen ist, dann muss man die Zinsen wieder senken. Ja, also das ist denn, man muss denn den Finger am Puls halten, wie die Ökonomie funktioniert. Und es kann dann auch, aber wie man es jetzt in den Vereinigten Staaten sieht, abrupt plötzlich einen Inflationsschub geben. Jetzt wurde festgestellt, die Inflation in den Vereinigten Staaten ist, heute wurde am 12. Mai die Zahl veröffentlicht, 3,8% Inflation. Das ist natürlich eine Situation, wo ein neuer Chef der amerikanischen Federal Reserve nicht sagen kann, unter Gottes Willen, unter den Bedingungen können wir die Zinsen nicht senken. Wir müssten sie eigentlich erhöhen. Ja? Oder er sagt, wir schauen da durch, bis unsere Politik wirkt, dann hat sich das wieder eingependelt. Nein, es ist eine Frage der Einschätzung. Da bin ich wiederum bei Analyse, da bin ich wiederum bei den Projektionen. Das heißt, mit allen Daten, die zur Verfügung sind, die in die Modelle eingegeben werden, makroökonomische Modelle, die kommen zu einem Ergebnis, Inflationsrate in zwei Jahren so und so viel, in drei Jahren so und so viel. Und das ist zunächst einmal ein Anhaltspunkt. Nur wenn ich jetzt vier Wochen warte und es gibt neue Projektionen, die sich dramatisch ändern würden, dann muss ich sofort handeln. Ja. Obwohl es keine Automatik gibt, ja, die darf es auch nicht geben, weil neben der Analyse natürlich auch, jetzt sage ich doch, das Bauchgefühl, Erfahrung, Wissen, wie eine Volkswirtschaft funktioniert, wie alles das durchwirkt, das ist entscheidend. Für eine Zentralbank ist ganz wichtig, dass sie das Vertrauen der Öffentlichkeit hat. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in dem Sinne, dass sie auch einmal mehrere Monate höhere Inflation zulassen kann. Aber das Vertrauen der Öffentlichkeit ist so groß, dass sie sagen, okay, die haben das in der Vergangenheit richtig gemacht, die wissen, was sie tun. Also wir gehen nicht davon aus, oder wir, die Öffentlichkeit, gehen nicht davon aus, dass dies nun ein anhaltender Inflationsschub ist, sondern die werden schon rechtzeitig dafür sorgen, dass dies wieder unter Kontrolle kommt.
Und das heißt, der Part in der Bevölkerung ist so viel davon zu verstehen, dass man dieses Vertrauen begründet
so
fassen
ist es.
Kann.
So ist es. So ist es. Und um dieses Vertrauen zu haben, ist die Entkoppelung von politischen Prozessen, was ich auch in Europa für zunehmend problematisch halte. Wir sind ja jetzt in der vierten Generation des EZB-Rates. Die erste Generation, das waren ja Persönlichkeiten, die von den nationalen Zentralbanken kamen, die lange Jahre Zentralbankerfahrung hatten, die früher auch mal im politischen Bereich tätig waren, aber die dann auf die Bedingungen der Zentralbank ausgerichtet worden sind und die dann wirklich eine längerfristige Sicht der Dinge vorgenommen haben. Heute haben wir die vierte Generation des EZB-Rates und man sieht die Infiltration, Entschuldigung, wenn ich das so sage, durch ehemalige Politiker, die ein ganz anderes Verständnis haben als nun Technokraten, geldpolitische Technokraten in der EZB oder sonst wo, die ein anderes Verständnis haben und die zu Aktionismus drängen. Man muss doch etwas tun. Und wenn nun mal die Inflationsrate unter 2% ist, ja, dann senken wir die Zinsen halt umso stärker, um dann zu sehen in anderthalb Jahren, ja, was die Folge ist, dann muss man umso stärker wieder erhöhen und diese Dinge. Der Punkt ist auch der, dass man diese Volatilität, diese Schwankung bei Inflationsrate, diese Schwankung beim Wachstum, dass man von Seiten der Zentralbank nicht zusätzliche Unsicherheiten oder zusätzliche Fluktuationen reinbringt, ja, sondern also einen stetigen Prozess hat. Einen stetigen Prozess, der natürlich schwierig ist zu fahren, wenn ich nun alle Vierteljahr, jedes Quartal eine neue Projektion, neue Vorhersagen über Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit und so weiter habe. Und dann besteht die Gefahr, wenn ein Entscheidungsgremium, das ja von der Politik unabhängig sein soll, diese wenn diese Fluktuation sieht, versucht man doch eher, diese Fluktuation nachzuvollziehen und verstärkt damit die Ausschläge.
Da wirst du sicherlich gleich anknüpfen, aber vielleicht eine Zwischenbemerkung. Ich bin ein Ergebnis einer langen, erfolgreichen Geldpolitik, habe ich den Eindruck. Weil das fehlende Wissen, das ich habe und auch die fehlende Motivation, mit da richtig einzusteigen.
Ich hoffe, ich habe Sie jetzt mehr motiviert, sich darum zu kümmern.
Bei mir damit zu tun hat, dass ich niemals, also mich an keinen Punkt in meinem Leben erinnere, in dem ich das Vertrauen irgendwie in das, was in der Richtung hier in Deutschland passiert, verloren habe. Sondern ich irgendwie, ihr macht
waren
das schon.
Sie sich aber überhaupt dessen bewusst?
Waren Sie sich dessen bewusst, dass Sie Vertrauen haben?
Ich
habe irgendwie ein, zwei Mal in anderen Folgen schon mal erwähnt, dass mein Gemeinschaftskundelehrer damals, da bei uns hieß das so, in der Oberstufe gesagt hat, Anja, unterschätzen Sie die Wirtschaft nicht.
Bei dem letzten Inflationsschub 2021, 2022, der mitverursacht worden ist durch die EZB, weil die Liquidität, die in den Märkten war, enorm war, also die Geld, in Anführungsstrichen Geldmenge, und dass daraus nach einer gewissen Zeit sich tatsächlich eine höhere Inflation entwickelt, das war sehr wahrscheinlich. Aber als dieser Inflationsschub kam, haben sie keine Kritik an der EZB gehört, sondern die Politik wurde dafür verantwortlich gemacht. Und die Politik hat das aufgenommen. Die Politik hat das aufgenommen, indem zusätzliche Mittel bereitgestellt worden sind, um den Effekt der höheren Inflation teilweise zu kompensieren. Wie man das jetzt auch wieder versucht hat im Zusammenhang mit den höheren Ölpreisen bzw. Benzinpreisen, dass man diesen Inflationsschub, die Energiepreisinflation hat sich ja verdoppelt, liegt bei 10% mittlerweile. Darauf hat man reagiert, aber nicht die Zentralbank wird dafür verantwortlich. Genau für diesen Punkt kann man sie auch nicht verantwortlich machen, weil das ein negativer exogener Schock ist, den eine Zentralbank normalerweise, durch den sie hindurchschaut und sagt, okay, das ist momentan ein Ausrutscher nach oben, das normalisiert sich wieder, aber das ist heute vielleicht eher der Fall, als das 2021, 2022 der Fall war, weil vorher schon so viel Liquidität in die Volkswirtschaften hineingepumpt worden war.
Also man könnte sozusagen sagen, Geldpolitik, Sie haben ja vorhin Geldpolitik als eine Kunst bezeichnet, vielleicht einfach die Kunst der ruhigen Hand. Und zugegebenermaßen etwas, was uns in den sonstigen Politikbereichen etwas schwer fällt, auch weil Politik heutzutage natürlich getrieben wird von diesem ständigen Trommelfeuer aus allen medialen Kanälen und auch der Erwartungshaltung, die sie vielleicht selbst zum Teil gezüchtet hat, die bei den Menschen existiert, wenn eben irgendwo zum Beispiel so ein Schock auftritt, es muss doch was passieren, es muss doch einer was tun. Und eine Regierung wird ja auch sehr schnell dann der Untätigkeit bezichtigt, wenn sie sagt, wir bleiben jetzt mal ruhig und das geht schon sozusagen wieder vorbei. Die Zentralbank aber muss so handeln. Ja.
Also ich bin mittlerweile so alt, dass ich mich noch gut erinnern kann an die Ölpreisexplosionen Anfang der 1970er Jahre und Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre. Es hat damals keine Diskussion darüber gegeben, ob diese Benzinpreis- oder Ölpreisexplosion von staatlicher Seite aus korrigiert oder kompensiert werden muss. Das gab es nicht. Was gab es? Es gab Aufkleber, ich bin Energiesparer. Und was gab es 1973? Es gab 4 autofreie Sonntage, verordnet. Und die Leute sind auf den Autobahnen spazieren gegangen oder sind Fahrrad gefahren. Es hat damals auch gar keine Diskussion darüber gegeben, ob der Staat hier etwas mithelfen soll. Und heute, die Erwartungshaltung, da haben Sie völlig recht, Herr Lorz, die Erwartungshaltung ist eine andere. Jetzt, der Staat kann uns doch nicht alleine lassen. You never walk alone, wir kennen doch das alles. Ja. Und man ist sofort eingestiegen in diese Dinge und auch noch unglücklich eingestiegen in diese Angelegenheit. Nein, ich meine, was wichtig gewesen wäre, aber vielleicht ist unsere heutige Gesellschaft gar nicht mehr so darauf ausgerichtet, auf Appelle, politische Appelle zu hören, dass man gesagt hätte, Leute, also ihr seht, wie die Lage ist, das geht auch vorbei, Also überlegt mal, ob ihr das Auto für jeden kleinen Spazierfahrt braucht. Haltet euch zurück, wo es geht, im Energieverbrauch, im Energiekonsum. Und ich glaube, das hätte auch etwas genützt. Okay, aber das ist, ich schweife jetzt ab von der Geldpolitik. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, die Zentralbank ist 2021/22 nicht verantwortlich gemacht worden für diesen Inflationsschub, obwohl sie mitverantwortlich war. Und die Politik hat das freiwillig, muss ich sagen, aufgenommen. Natürlich gab es den Druck, aber hat es aufgenommen dann zu Kompensationszahlungen. Nicht? Das ist schon, und das war dann gerade noch, ja, war das schon während der Pandemie?
Ja, ja.
Das war schon während der Pandemie und
das war schon die zweite Phase
der Pandemie. Das war die zweite Phase der Pandemie. Sie sehen, die 70er Jahre sind mir präsenter als das.
Auch an die autofreien Sonntage erinnere ich mich auch noch. Also das war schon spannend, in der Tat. Damit würde man heute mit so einem Instrument tatsächlich gar nicht mehr arbeiten. Allein schon, weil man sagt, das ist ein Verbot.
Verbot, genau. Ja, ja, genau.
Das ist dann finde ich im Ergebnis übrigens sogar richtig, weil ehrlich gesagt haben die autofreien Sonntage den Kohl auch nicht fett gemacht, was das Energiesparen angeht. Also es war auch mehr ein symbolischer Akt. Politik
hat immerhin auch damals es hat, schon symbolisch gehandelt. In die Gesellschaft hineingewirkt. Nachher bei der zweiten bei dem zweiten Ölpreisschub gab es freiwillige autofreie Sonntage. Natürlich nicht mit diesem Effekt, wenn wir das verboten, aber es gab freiwillige autofreie Sonntage. Immerhin, na gut.
Das heißt doch aber, die Politik hat ja massiv seit der Pandemie spätestens dazu beigetragen, dass diese Erwartungshaltung auch noch sich verstärkt hat.
Ja, weil du vorhin nach Finanzbildung gefragt hast, vielleicht ist das aber eine der wesentlichen Lektionen, die wir alle noch lernen müssen, dass wir Verantwortung wieder richtig zuordnen können. Also wofür ist beispielsweise Haushalts- oder Fiskalpolitik verantwortlich? Wofür ist die Geldpolitik verantwortlich? Und das auseinanderzuhalten, damit man auch die richtigen Akteure adressieren kann.
Frankreich hat zum Beispiel jetzt bei diesem Energiepreisschub, soweit ich weiß, keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen, also die französische Regierung. Sie hat es getan bei dem früheren Ölpreisschub und hat dafür, soweit ich mich erinnern kann, 72 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Mit einer Explosion der Staatsverschuldung, auch wegen aus anderen Gründen. Nicht? Und das kann man zwar einmal machen, aber da ist die Frage der Eigenverantwortung, inwieweit muss man so etwas treiben, dass der Staat überall eingreift. Und da sind wir ja dabei, im Grunde genommen noch zu hinterfragen. Man kann nicht jede neue Situation mit mehr Schulden bedienen. Dann muss man schon Prioritäten setzen. Ja, und ich bin nach wie vor dafür, dass man eine Aufgabenkritik vornimmt. Zu viel hat sich auf staatlicher Ebene angesammelt, wo der Staat helfen soll, dies und jenes zu tun. Vielleicht können Private oder kann der Privatsektor sogar in manchen Bereichen das besser als der Staat. Warum muss der Staat alles an sich ziehen? Der Staat sind wir ja alle im Grunde genommen. Und in vielen Fällen geht es um Umverteilung. Bei manchen 1:1, Umverteilung linke Tasche, rechte Tasche. Aber es geht auch wirklich um tatsächliche Umverteilung. Aber da brauchen wir diese Umverteilung überhaupt, wenn es um kurzfristige Effekte geht, die im Halt ausgehalten werden müssen. Ich will nicht verkennen, dass es Haushalte gibt mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, mit prekären Einkommenssituationen. Aber dafür haben wir die Instrumente der Sozialpolitik, um das auszugleichen. Da muss man nicht immer obendrauf satteln. Und das ist ein Vorwurf an die westlichen, sogenannten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, dass sie zu viel aufgetürmt haben an Schulden. Schauen Sie nach den Vereinigten Staaten mit einer Verschuldung, die heute höher ist als am Ende des Zweiten Weltkriegs. Generell haben wir ein Phänomen in den westlichen Ländern, dass wir Schuldenstände haben, die historisch hoch sind, wenn ich Friedenszeiten nehme. Wir sind jetzt dabei, von 65% oder 66% Staatsverschuldung in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 80% hochzugehen. Das wird Folgen haben. Das wird nicht ohne weiteres so finanzierbar sein, sondern nur über höhere Zinsen. Dann wird auch nachgefragt, wenn Deutschland in Richtung 80% Staatsverschuldung geht, inwieweit das Rating von den Ratingagenturen noch trägt. Das ist nicht in Stein gemeißelt, ja, dass wir ein AAA haben. Es gibt nur drei Länder im Euroraum, die ein AAA-Rating haben. Das ist Deutschland, das ist die Niederlande und das ist Luxemburg. Alle anderen liegen drunter. Ja, und das muss man schon ernst nehmen. Auch deshalb ernst nehmen, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern aus europäischer Sicht, dass Deutschland noch der fiskalpolitische Stabilitätsanker wegen seiner Größe und wegen seiner bisherigen relativ soliden Staatsfinanzierung der Stabilitätsanker des Euroraums ist. Das darf man nicht vergessen. Wenn dieser Stabilitätsanker nun gelockert wird, dann weiß ich nicht, wohin dieses Schiff Euroraum sich hinbewegt. Ja, das ist also schon eine durchaus berechtigte Frage. Wenn ich sage, diese zusätzliche Verschuldung, die man nun eingeht, sukzessive über die nächsten 12 Jahre, so hat man das ja beschlossen, noch mit dem abgewählten Bundestag mit 500 Milliarden Bundeswehr, 500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaschutz, plus Schuldenbremse gelockert, auch für die Bundesländer. Die dürfen sich jetzt auch jährlich mit bis zu 0,35% des Bruttoinlandsproduktes verschulden. Also wir haben hier alle Schleusen, fiskalpolitischen Schleusen geöffnet. Und das wird Wirkungen haben. Nicht? Wie gesagt, die Zinsen werden nicht mehr so sein, wie sie in der Vergangenheit waren. Wir hatten eine lange Phase der Nullzinsen, auch der Nullzinsen bei 10-jährigen Bundesanleihen. Die Zinslast ist seit 2021 dramatisch gestiegen. 2021 hatte der Bund noch eine Zinslast von 4 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 waren es schon 34 Milliarden Euro und jetzt werden es gegen Ende dieses Jahrzehnts etwa 67 bis 68 Milliarden Euro sein. Wir sind dann bei 3% der Wirtschaftsleistung. Frankreich liegt schon heute bei 4% Zinslast. 4% der Wirtschaftsleistung müssen aufgebracht werden für die Zinszahlungen des Staates. Und Italien 5%. Und dann nähern wir uns einer Grenze, wo dann wirklich gesagt wird, also inwieweit ist diese Staatsverschuldung noch tragfähig. Und dann komme ich zu einem ganz sensiblen Punkt, dass wir dann in eine vergleichbare Situation geraten können von Seiten der EZB, dass die EZB in eine Situation geraten kann, dass sie massiv unter politischen Druck gerät, dann doch mitzuhelfen, wenn die Mitgliedstaaten, die Euro-Mitgliedstaaten, viele von ihnen mit dem Rücken zur Wand steht, dass sie keinen haushaltspolitischen Spielraum mehr haben, dass ihnen die Zinsausgaben aus dem Ruder laufen und dass man dann sagt, ja, dann muss die Zentralbank wieder einsteigen. Das ist ja in der Vergangenheit geschehen und ich weiß, ich habe bei vielen Konferenzen teilgenommen, ich habe in allen Medien konnte man das feststellen, die Zentralbanken waren damals bei der Finanzkrise 2008, 2009, bei der Staatsschuldenkrise dann in Europa, sie waren die Helden. Sie waren die Helden, die Heroes of the Universe. Aber nichts ist umsonst. Jetzt sehen wir seit einigen Jahren, sehen wir in den Bilanzen der Zentralbanken, welche Konsequenzen diese Politik der Vergangenheit hatte. Die Deutsche Bundesbank hat in den Jahren kumuliert, insgesamt in den Jahren 2023, 2024 und 2025 einen Bilanzverlust von 50 Milliarden Euro erlitten. Glücklicherweise gab es Rückstellungen. Glücklicherweise gab es Reserven, die aufgelöst worden sind, sodass dieser Verlust reduziert werden konnte, nicht auf 30 Milliarden. Knapp 30 Milliarden Euro hat die Deutsche Bundesbank an Verlust gemacht, Bilanzverlust. Die Europäische Zentralbank in den drei genannten Jahren 10 Milliarden Euro. Also das sind die Folgen einer extrem expansiven Geldpolitik, einer extremen Hilfsbereitschaft der Zentralbank zur Finanzierung von Staaten, was jetzt zurückschlägt. Es gibt kein Free Lunch. Und das muss man mit berücksichtigen.
Und was muss passieren, damit das nicht crasht?
Das crasht nicht. Das crasht nicht, weil Zentralbanken nicht insolvent werden und nicht Konkurs gehen. Sie können Geld drucken.
Aber das führt dann natürlich wieder zu Inflation.
Und das wird wieder teuer. Also, ich freue mich für meinen Freund Mario Draghi, der jetzt ja auserkoren ist, den Karlspreis der Stadt Aachen zu erhalten. Ich freue mich für Herrn Draghi, der vor einigen Jahren das Großkreuz des Bundesverdienstkreuz von Herrn Bundespräsidenten verliehen bekommen hat. Aber bei allem Lob, dass er international erfahren hat, glaube ich, dass eine Feststellung des früheren Chefs der amerikanischen Zentralbank, nämlich Alan Greenspan, dass seine Feststellung zutrifft, dass sich die EZB unter Mario Draghi oder mit Mario Draghi von den Restriktionen der Deutschen Bundesbank, also damit auch den Restriktionen der europäischen Verträge, entzogen hat. Und das stimmt. Die Bewertung, ob das nun positiv oder negativ ist, lässt Greenspan offen. Meine Bewertung ist eindeutig.
Das haben wir, glaube ich, gemerkt, nicht wahr, Anja?
Ja, das habe auch ich sogar gemerkt.
Ich komme jetzt erst in Form, wissen Sie.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ganz, ganz lange weiterreden, lieber Herr Stark. Es gibt ja noch unglaublich viele Themen in diesem Feld und wir kommen vielleicht dann an anderer Stelle nochmal drauf zurück. Aber jetzt, glaube ich, für heute müssen wir ein bisschen in unserem Format bleiben, Anja. Ne?
Ja, leider.
Leider. Also wir hoffen, wir hatten schon genug Food for Thought für unsere Hörerinnen und Hörer. Und aber wir würden das natürlich gerne auch wieder mit dem Appell schließen, wenn es Nachfragen gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die heutige Folge so ein paar Nachfragen ausgelöst hat oder auslösen könnte. Dann schickt uns herzlich gerne diese Fragen. Und wir würden sogar, wir sind ja mit Herrn Professor Stark in Kontakt, also wenn die Fragen spezifisch an ihn gehen, ich würde mal darauf spekulieren, er würde uns auch eine Antwort liefern. Natürlich dürft ihr auch uns fragen, aber dann kriegt ihr halt unsere Antworten.
Sollten Fragen offen geblieben sein, bin ich gerne bereit, die zu beantworten.
Das ist doch wunderbar. Lieber Herr Stark, wir danken Ihnen ganz herzlich für diese ausgesprochen einsichtsreiche Folge, die wir heute mit Ihnen aufnehmen durften. Ich bleibe nochmal bei dem Satz, den Sie gesagt haben, Geldpolitik ist eine Kunst. Also wir hatten heute ein bisschen Einführung auch in Kunstgeschichte, aber ich glaube auch darin, wie so dieses Gesamtkunstwerk entsteht, was letzten Endes dafür verantwortlich ist, dass ja unser Geld stabil bleibt und wie wichtig das ist für das Vertrauen der Menschen, für die Kalkulierbarkeit von wirtschaftlichen Handlungen, das haben wir ganz am Anfang der Folge ja schon thematisiert. Also wer es nochmal hören möchte, einfach nochmal von vorne anfangen.
Ganz herzlichen Dank und wir sagen auch Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören.
Ich sage auch Dankeschön.
Genau. Und bis zum nächsten Mal an unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich sage auch hoffentlich bis bald, lieber Herr Stark. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Diskussion.